Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Was denkt man sich dabei? Man denkt sich, das ist ja sehr verschieden. Ne? Man denkt sich was, wenn man sich entschließt, so einen Film zu machen. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn vorbereitet. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn macht. Dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn fertig macht. Und dann denkt man sich wieder was anderes, wenn er fertig ist. Und dann denkt man sich wieder was anderes, wenn man ihn zeigt.
Rainer Werner Fassbinder war das. Als vielschichtiger Denker am Sonntag wäre er 75 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass ist eine Essay- und Interviewsammlung herausgekommen, die wir Ihnen gleich vorstellen. Wahrscheinlich hätte der Debütroman von Helena Adler auch Fassbinder gefallen. Die bildkräftige, sprachgewaltige Geschichte eines Mädchens, das auf einem Bauernhof mit bösen Zwillingsschwestern und verdrehten Eltern aufwächst. Gleich ist die Autorin bei uns zu Gast. Nur 37 Jahre alt ist der Regisseur, Autor und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder geworden. Unvergesslich sind allein schon seine poetischen Filmtitel wie Liebe ist kälter als der Tod, Angst essen Seele auf oder Die Sehnsucht der Veronika Voss. Am Sonntag wäre er 75 Jahre alt geworden und der auf Filmbücher spezialisierte Verlag Schüren hat zu diesem Anlass ein Band mit Essays und Interviews herausgebracht. Aber hören wir mal den Meister selbst, wie er im Interview sehr klar und deutlich wird.
Es ist doch ziemlich klar, was jemand, der so einen Film macht, wollte. Eine Geschichte erzählen, die auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Wie soll man das anders sagen? Auf Dinge, die zwischen Menschen passieren müssen, wenn Menschen gezwungen sind, in bestimmten Verhältnissen und Systemen zu leben.
Für ihn war es also klar, was seine Filme erzählen, aber Filmfans und vor allem Kritiker beschäftigt sein Werk ja bis heute. Sie arbeiten sich fleißig daran ab. Sie auch, Anke Lewecke?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist aber auch erstmal eine Quantität. Zählen wir es mal auf. Er hat 40 Filme gedreht, 2 Fernsehserien, 18 Theaterstücke, dann noch Gedichte geschrieben, Liedtexte und auch ein Roman hat er noch begonnen mit dem Titel Reise ins Innere der Trauer. Und ich finde, das wäre eigentlich ein schöner Übertitel für sein ganzes Schaffen gewesen. Ja, und er ist so ein Monolith in der deutschen Kulturlandschaft, ja, weil er immer wieder die deutsche Seele ergründet hat, in die Abgründe von Deutschland hereingeblickt hat und eben auch die Systeme reflektiert hat, die Deutschland hervorgebracht hat. Und dabei hatte er eine unheimliche Inszenierungswut, an der man sich heute wirklich auch noch so in aller Sinnlichkeit abarbeiten kann.
Was tragen denn diese Essays jetzt dazu bei, um den Künstler besser zu verstehen? Der heißt ja der Band Rainer Werner Fassbinder Transmedial. Was ist das, was die Herausgeber da interessiert?
Ja, also ich habe gerade so einen kurzen Text von Rainer Werner Fassbinder gelesen. Den hat er in den 70er Jahren geschrieben und da gab es so eine große Angst, dass das Kino immer fernsehmäßiger wird, weil damals die öffentlich-rechtlichen Anstalten immer mehr in die Filmproduktion eingestiegen sind. Und er hat gesagt, ja, man muss gar keine Angst davor haben, weil jedes Format bringt seine eigene Ästhetik mit sich und der Regisseur muss es eben beherrschen. Also es ist in der Hand der Regie. Und genau darum geht es eben in diesem Band, also einfach zu zeigen, dass Fassbinder transmedial, multimedial, intermedial gearbeitet hat und für jedes Medium hat er jetzt Hörfunk gemacht, hat er auch Hörfunkspiele geschrieben, hat er eben das alles entsprechend herausgearbeitet. Und Sie haben ja zu Beginn der Sendung diesen O-Ton von ihm eingespielt, wo es darum geht, dass er sagt, er hat sich bei jeder Phase des Films was anderes gedacht und ich finde, das spricht auch, das kann man auch positiv sehen, nicht nur provokant, so als offenes Kunstwerk. Und genau so begreifen diese Herausgeber eben das Schaffen. Das ist ein offenes Kunstwerk, was immer noch viel Anschauungsmaterial liefert.
Hat Ihnen das nochmal eine neue Perspektive erschlossen?
Also ich fand es zum Beispiel ganz interessant, wenn es um die Bremer Freiheit geht. Das war ja ein Stück, was er mit dem Antitheater gemacht hat. Und das hat er später nochmal fürs Fernsehen aufgearbeitet. Und das war dann keine Zweitverwertung, sondern er hat eben dann einen anderen Bühnenraum gemacht und die Kamera nicht wie sonst bei diesen Theaterverfilmungen hat sie ja immer die Perspektive des Publikums. Nein, er hat mit einer anderen Kamera gearbeitet. Solche Sachen erklärt das Buch wirklich sehr schön. Also man kommt da auf seine Kosten.
Also es gibt ja nicht nur wahnsinnig viel von Fassbinder selbst, sondern auch über ihn. Das sind ganze Bibliotheken fast schon. Jetzt haben auch mehrere seiner Weggefährten ihre Erfahrungen mit ihm in Buchform veröffentlicht. Wie liest sich das denn?
Na, ich würde sagen, die schreiben alle so an dem Mythos Rainer Werner Fassbinder weiter. Also die pflegen auch den Geniekult, die Idee, dass der Künstler eben Riss in der Schüssel braucht, um überhaupt so produktiv zu sein. Und bei Rainer Werner Fassbinder war dieser Riss eben besonders groß. Und natürlich ist es dann aufschlussreich, wenn man von Menschen was liest, auch wenn es manchmal Klatschgeschichten sind, die so aus nächster Nähe mit ihm gearbeitet haben. Der Regieassistent Harry Bär in Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, oder der Produzent Peter Berling in, da heißt das Buch Die 13 Jahre des Rainer Werner Fassbinders. Und da kriegt man schon einen Eindruck, also auch von den Manipulatoren. Und gestern ist ja Irm Hermann gestorben und da kriegt man auch noch so die Geschichten erzählt, wie er auch die Schauspielerinnen auch immer gedemütigt hat. Dann steht da ja, dass Irm Hermann, wenn sie nicht genug Beachtung bekam, immer sich aufs Fensterbrett gestellt hat und gesagt, ich spring jetzt. Und dann hat Rainer Werner Fassbinder gesagt, dann spring doch. Na, dann hat sie geweint und ist wieder runtergeklettert. Aber andererseits hat er Irm Hermann ja auch tolle Rollen geschenkt. Also in Händler der vier Jahreszeiten, die Hausfrau, die auch die Spießerin, die auch was vom Wirtschaftswunder abhaben möchte. Und da führt er das System eben vor und nicht die Sehnsüchte und die Wünsche dieser Frau. Also die haben was ganz Wahrhaftiges bei Fassbinder.
Haben Sie denn eines dieser Bücher besonders gern gelesen?
Also ich habe ein Buch, das interessiert mich jetzt vielleicht als Filmjournalistin besonders, von dem Filmhistoriker Thomas Elsässer, weil der sagt, ach, im Grunde hat dieses ganze Leben das Werk verdeckt. Und er fängt beim Bild bei Rainer Werner Fassbinder an. Und das finde ich ganz interessant, zum Beispiel, wie sich Rainer Werner Fassbinder selbst eingeschrieben hat immer. Also, dass er den Off-Kommentar bei Berlin Alexanderplatz gesprochen hat oder bei Fontane Effi Briest. Und mit seinem immer dicker werdenden Körper, der aber auch so ein Antikörper war, überhaupt nicht so ein Kinokörper, dass er da auch immer so was aufgehalten hat. Das finde ich ganz interessant. Und weil wir ja eben so viel schon über Dreharbeiten und wie er gearbeitet hat, gesprochen hat, man muss sich vielleicht einfach nur noch mal Warnung vor einer heiligen Nutte aus dem Jahr 1971 anschauen, wo es um Dreharbeiten geht und das alter Ego von Rainer Werner Fassbinder, Lukas Tell, steht dann da. Irgendwann fällt er einfach um, windet sich und sagt, ihr saugt mich doch einfach alle nur auf.
Aber irgendwas fehlt doch bestimmt. Sind Sie nicht motiviert, Sie als Filmjournalistin jetzt mal selber ein Buch über Fassbinder, noch über irgendeinen Aspekt, den alle übersehen haben, zu schreiben?
Naja, es ist schon viel über Fassbinder geschrieben worden. Auch ja, sein besonderer Umgang mit Sprache, dass es so eine Theatersprache war, sehr reduzierte Dialoge. Und das fände ich ganz interessant, wenn man sich da noch mal weiter vertiefen könnte, weil Rainer Werner Fassbinder kommt ja aus einer Generation, die sich mit der Vatergeneration auseinandergesetzt hat, eben mit den Tätern während der Nazizeit. Und wie Wim Wenders ist er auch 1945 geboren. Wim Wenders beschreibt das immer im Jahre Null und er sei mit dem amerikanischen Rock'n'Roll groß geworden, den die GIs gebracht haben. Und ich glaube, dass Rainer Werner Fassbinder sich der deutschen Sprache verpflichtet gefühlt hat, da auch wieder an Traditionen anzuknüpfen. Wo steht sie literarisch, poetisch? Also darüber würde ich, glaube ich, was lesen. Ich glaube nicht, dass ich das selbst schreiben könnte. Und wenn man einfach noch mal die Sprache seiner Figuren nimmt, dieser häufigen Kleinbürger, die hatten so eine Poetik und wie sie ihre Sehnsüchte beschreiben konnten, das war einfach auch sehr schön.
Na, vielleicht sprechen wir doch in 2-3 Jahren dann über Ihr Buch über die Sprache bei Rainer Werner Fassbinder. Anke Lewicke, vielen Dank. Und die Aufsatzsammlung Rainer Werner Fassbinder Transmedial ist im Schüren Verlag erschienen. Die Herausgeber sind Werner Bark und Michael Töteberg und das Buch kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Heinz Osthoff, bin mit dem Rad unterwegs nach Neuburg an der Donau. Und ja, wie komme ich jetzt zu meiner Lieblingsautorin, die Rita Falk? Schwierig. Aber diese Bücher gefallen mir einfach, weil das ein humoriger Krimi ist mit bayerischen Dialekten, weil viele in Bayern kennen schon nicht mehr bayerisch reden, sage ich jetzt mal. Das sind Bücher, die kann man immer wieder lesen. Es ist ein schlitzohriger bayerischer Humor von einem Polizisten, der halt Mordfälle löst auf seine eigene Art. Liest man schnell, also für mich sind Bücher wichtig, die ich nicht aus der Hand legen kann, wo ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und das sind für mich solche Bücher.
Heinz Osthoff liest in Neuburg an der Donau alle Krimis von Rita Falk. Von ihr ist zuletzt das Gugelhupfgeschwader erschienen, der 10. Fall für den Eberhofer bei DTV für 15,90 Euro. Ein Bauernhof und mittendrin ein Mädchen, das mit bösartigen Zwillingsschwestern, einem esoterisch versponnenen Vater und einer frömmelnden Mutter aufwächst. Von Gewalt und Isolation und wie man sich dagegen wehrt, erzählt die österreichische Autorin und Künstlerin Helena Adler in ihrem Debütroman »Die Infantin trägt den Scheitel links«. Helena Adler hat Malerei, Psychologie und Philosophie studiert. Sie lebt am Land in der Nähe von Salzburg und dort bin ich jetzt mit ihr verbunden. Hallo, guten Tag, Frau Adler.
Hallo, schön, Sie zu hören.
Sie leben auf dem Land, ich habe es schon gesagt, in der Nähe von Salzburg. Wie schaut es denn da so aus? Können Sie uns das mal beschreiben?
Ja, sehr schön natürlich. Salzburg ist eine schöne Kulissenstadt, würde ich mal sagen. Und es ist spannend, was sich dahinter befindet oder in den Abgründen passiert.
Das stimmt, denn bei Ihnen in Ihrem Roman geht es ja gar nicht um dieses Idyllische, was das Landleben oft in den Hochglanzmagazinen und vielleicht auch in unseren Sehnsüchten hat, sondern das ist ja etwas unglaublich Beengendes und auch Brutales. Die Familie, in der die Erzählerin aufwächst, das sind lauter Bestien, heißt es im Text, die schlimmen Zwillinge, die Mutter, über die es heißt, ihr spitzer Schnabel ist ein Hackbeil, damit kann sie Gelenke brechen und Knochen zerschmettern. Was ist denn das für eine Brutalität? Wo kommt die her?
Also diese Brutalität kommt wahrscheinlich aus meinem Inneren oder aus meinem Aufwachsen am Land und ja, aus einem Kontern gegen die Welt vielleicht oder gegen den Status quo auch. Und also jetzt ist es nicht mehr ein Hadern mit der Vergangenheit, sondern eher ja, eine Wut gegen den Status quo.
Das heißt, das Mädchen, was wir da auf dem Umschlag sehen, da ist so ein übermaltes Foto zu sehen, wo ein Kind mit so Eselsohren und einem ja so einer Augenklappe bemalt wurde. Hat das was mit Ihnen zu tun? Verraten Sie uns, wer das ist?
Ja, das verrate ich Ihnen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in einem Live-Interview gefragt werde. Das ist indirekt, hat es mit mir zu tun. Es ist meine Mutter und übermalt, überzeichnet habe ich es selber, also verunstaltet quasi.
Von Ihrem Landsmann Heimito von Doderer gibt es ja ein schönes Zitat, wer sich in Familie begibt, kommt darin um. Das fiel mir ein, während ich Ihren Roman gelesen habe. Hat nicht jede Familie dieses abgründig Brutale, was Sie da beschreiben?
Also meiner Ansicht nach schon, aber vielleicht gibt es viele Familien, die das nicht so offen zelebrieren. Meiner Ansicht nach ist die Familie eigentlich der Gipfel der Provinz.
Das stimmt. Und es gibt ja in Ihrem Buch geht es aber auch darum, wie das Mädchen sich dagegen wehrt, auch gegen diese Gewalt. Sie fackelt zum Beispiel das ganze Haus ab. Warum ist das so wichtig, gerade für eine junge Frau, dem Ganzen, was sie da erfährt, auch was entgegenzusetzen?
Ja, es ist einfach ein Umgehen mit der Welt. Wenn man keinen Platz in einer Familie findet, zum Beispiel, weil man das jüngste Kind ist und weil man eigentlich nebenher läuft, weil es diese Aufmerksamkeit nicht gibt, dann im besten Fall lernt das Kind, sich selbst irgendwie zu behaupten und seinen Platz in der Familie zu finden oder in sich zu erarbeiten.
Und welche Rolle spielt dabei die Sprache und die Fantasie? Schon eine große, nicht?
Ja, in meinem Fall auf alle Fälle. Also ich habe versucht, mich mit Sprache zu wehren und zu behaupten. Und insofern war oder ist das eigentlich meine größte Waffe.
Sie arbeiten ja auch in dem Buch sehr wort- und bildgewaltig. Das steht auch gleich am Anfang und dann auch über jedem Kapitel ist ein Zitat von einem Bild, ein Bildtitel. Es fängt auch mit dem Satz an, stellen Sie sich ein Bruegel-Bild vor, nun animieren Sie es. Und dann kommen eben immer vor jedem Kapitel die Titel berühmter Kunstwerke. Haben Sie sich auch immer so ein Bild zum Schreibtisch gehängt beim Schreiben?
Beim Schreiben an sich nicht. Also es war tatsächlich so, dass ich, na gut, zunächst gehe ich von einem Bild aus, das mir in den Sinn kommt oder das ich zufällig sehe. Dann schreibe ich eher aus einer Emotion heraus, weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Das Ganze ist bei mir eher organisch im Entstehen. Also es gibt meistens kein Konzept. In diesem Fall bei der Infantin war es dann so, dass als ich die Kapitel fertiggestellt hatte, dass ich dann ein meiner Ansicht nach passendes Bild dem Ganzen vorangestellt habe, beziehungsweise den Titel des Gemäldes eigentlich.
Und Sie sind ja auch bildende Künstlerin. Sie haben am Mozarteum Malerei studiert. Wie ist für Sie das Verhältnis zwischen mit Sprache Bilder malen oder eben dann mit dem Pinsel oder mit dem Stift?
Beeinflusst sich gegenseitig natürlich. Ich habe im Studium eigentlich mit der Malerei begonnen, bin dann verschiedene Sparten übergegangen, Fotografie, inszenierte Fotografie, Siebdruck und so weiter. Und habe mich dann eher erst auf das Schreiben fokussiert. Und der Unterschied besteht für mich darin, dass ich mich bei der bildenden Kunst etwas besser verstecken kann. Das ist mir jetzt im literarischen Sinne nicht so leicht möglich. Da ist es für mich schon offener.
Aber Sie haben ja eine sehr, fast schon wuchtige, fantastische Sprache. Das hat auch so was Wucherndes, Rauschhaftes. Wie kommen Sie da so rein? Hören Sie zum Beispiel Musik beim Schreiben?
Beim Schreiben nicht, aber also da brauche ich es absolut ruhig, maximal noch ein Vogelgezwitscher oder so dazu. Aber beim Überarbeiten vielleicht, da am ehesten. Oder ich fahre mit dem Auto oder gehe spazieren und höre da Musik und da kommen mir dann Bilder. Da kann es dann sein, dass ich schon ein paar Sätze sammle oder so und mir das selber als SMS beim Handy schreibe. Ich habe mich selber als Ich eingespeichert und schreibe mir da schon seit einem Jahrzehnt oder so selber Nachrichten. Das schon, aber tatsächlich dann beim am Laptop schreiben oder im Buch schreiben habe ich meistens keine Musik.
Aber so ein starker Umgang mit der Sprache, auch ein reflektierter Umgang eben mit dem sprachlichen Material, ist ja wirklich was ganz Typisches für die österreichische Literatur. Seit Hoffmannsthal zieht sich das ja eigentlich durch die Literaturgeschichte bis zu Elfriede Jelinek, die ich da auch immer so ein bisschen im Echo gehört habe bei ihrem Schreiben. Ist das für Sie so eine wichtige Größe zum Beispiel? Sehen Sie sich da in dieser Tradition österreichischer Literatur?
Ja, sich darin sehen, das wäre jetzt schon anmaßend, würde ich das behaupten. Und es ist ja doch jetzt irgendwie was Eigenes. Aber die Jelinek ist für mich natürlich schon ein Großkaliber, klar. Und der Umgang der Umgang mit Sprache bei ihr fasziniert mich schon, ja.
In diesem, das Mädchen, das Sie beschreiben, das kennt ja auch erstmal gar nichts anderes als seine Familie und deren Wahrnehmung und Sprache von und über Wirklichkeit. Ist das eigentlich auch so eine Art Isolation, wie sie ja jetzt viele irritiert und wie wir sie gerade noch mal auf eine andere Art erleben? Ist das auch ein Thema in diesem Buch für Sie?
Ja, auch, weil diese Protagonistin ja eigentlich ihre eigenen Gefühle den Familienmitgliedern gegenüber nicht wirklich zum Ausdruck bringt oder oft nicht bringen kann. Und es ist dann so, dass auch oftmals so eher Tiermonologe entstehen. Also sie redet dann vielleicht auch eher mit den Tieren oder mit sich selber, als ihre Gedanken da den Familienmitgliedern näher zu bringen.
Sie heißen ja eigentlich gar nicht Helena Adler. Warum haben Sie sich denn ein Pseudonym ausgesucht, Frau Adler?
Ja, das war in erster Linie, weil es in Österreich schon eine Autorin gibt, die Theresa Brehauer, und mein Mädchenname ist Stephanie Brehauser. Und es hat da zuvor schon einige Verwechslungen gegeben. Und ja, Helena ist mein zweiter Name und den finde ich auch schöner als Stephanie. Den kann man nicht so sehr verunstalten und deswegen habe ich mich dann für das Pseudonym entschieden.
Aber Sie mussten sich jetzt nicht hinter Pseudonym verstecken, weil das ganze Dorf oder die ganze Familie aufgebracht ist über Ihren Roman, hoffe ich.
Naja, aufgebracht werden wahrscheinlich die meisten trotzdem gewesen sein, aber das ist nicht der Grund, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das relativ egal ist.
Helena Adler, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman Die Infantin trägt den Scheitel links ist beim Verlag Jung und Jung erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Leben ohne Schmerzen, das klingt eigentlich traumhaft. Tatsächlich ist es aber für Menschen, die tatsächlich kein Schmerzempfinden haben, sehr belastend und auch gefährlich. Die österreichische Schriftstellerin Valerie Fritsch erzählt in ihrem neuen Roman Herzklappen von Jonsson und Jonsson von diesem Phänomen. Und Ursula Merz hat das Buch gelesen. Frau Merz, was ist denn das für eine Geschichte, die Valerie Fritsch da erzählt? Wer hat da keine Schmerzen?
Keine Schmerzen hat der kleine Emil. Er kommt als scheinbar ganz gesundes Kind auf die Welt und erst nach einigen Wochen oder einigen Monaten merken die Eltern und gehen auch zum Arzt, dass dieses Kind nie weint, wenn es hinfällt, auf den Kopf fällt, nie weint. Der kleine Emil ist tatsächlich, das gibt es in der Realität, das ist nicht nur eine literarische Erfindung, kommt mit einem Gendefekt, einem sehr seltenen Gendefekt auf die Welt, der zur Folge hat, dass er keinerlei Schmerzen spürt. Also man könnte ihm sozusagen ohne jede Narkose ein Bein abnehmen oder den Bauch aufschneiden, um schon mal monströse Bilder irgendwie zu wagen. Und er würde nichts merken. Zugleich ist der kleine Emil, der hier als Protagonist eine wichtige Rolle spielt, der vierte in der Generationen einer Familie. Und diese ganze Familie leidet unter einem Trauma, das sozusagen im symbolischen Sinn mit Schmerzunempfindlichkeit zu tun hat.
Also erzählt Valerie Fritsch jetzt nicht nur von diesem spektakulären Gendefekt, sondern eben auch im Schmerzempfinden, im übertragenen, im metaphorischen Sinn.
Darum, es geht eigentlich, also wie gesagt, diese Krankheit gibt es, aber es geht um einen metaphorischen Zusammenhang dieses Familienromans. Vielleicht um auch das zu sagen, Familienroman ist ja nicht nur literarische Gattung. Da fällt dieser Roman drunter, obwohl er nur 170 Seiten hat. Neuerdings sind Familienromane ja immer ausufernder, drei Bände oder so. Sie schreibt sehr knapp, sehr poetisch knapp. Aber Familienroman ist auch ein Begriff, der von der Psychologie verwendet wird. Der heißt, das bedeutet, dass sich irgendwie Ängste, Traumata, seelisches Unbehagen durch die Generationen fortschreiben kann und Menschen, sagen wir mal, sich unter etwas leiden und gar nicht wissen, woher es kommt und dann feststellen, mein Großvater oder mein Vater oder meine Mutter, die hat es erlebt. So ist es auch hier. Die Mutter von dem kleinen Emil ist Alma und sie ist eigentlich die Hauptprotagonistin, obwohl nicht in der Ich-Perspektive erzählt wird, sondern in der dritten Person. Aber sie ist die wichtigste Figur. Sie hatte einen Großvater, der an der Ostfront als Soldat im Zweiten Weltkrieg schlimme Verbrechen begangen hat. Er hat, das wird eher nur angedeutet, Zivilisten ermordet in der Sowjetunion, in einem Dorf, Kinder und Frauen. Er ist ein Täter gewesen, zum einen, aber auch wiederum ein versehrtes Opfer, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war er lange in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Kasachstan. Er kam als äußerlich und innerlich sehr, sehr versehrt zurück, hat darüber ganz selten gesprochen, nur im besoffenen Zustand, muss man sagen, auch nur gegenüber seiner Ehefrau, der Großmutter von Alma, in Ansätzen. Und nach seinem Tod beginnt eine sehr enge Beziehung zwischen Alma und ihrer Großmutter. Und bei Alma entsteht so eine Ahnung, woher etwas in ihrer Familie kommen könnte. Und dann wird sie die Mutter von dem Emil, der keinen Schmerz empfindet, so wie ihr Großvater diese Gräueltaten auch nur begehen konnte, weil er sich eine entmenschlichte Empathielosigkeit zugelegt hat. Das sozusagen ist der, sag mal, poetisch auch sehr riskante metaphorische Zusammenhang.
Das klingt auch nach wahnsinnig viel Stoff eigentlich. Wie schafft die das in 170 Seiten reinzupacken?
Naja, indem sie vieles nicht macht, was andere Romane machen. Sie ist eine sehr eigenwillige, poetisch eigenwillige, eigensinnige Schriftstellerin. Übrigens eine Österreicherin. Und ich habe oft den Eindruck, aus Österreich kommen, wenn man an Jelinek denkt oder an Peter Handke oder
Helena Adler, die wir gerade eben hatten.
Ja, zum Beispiel. Also da kommen schon sehr unkonventionelle und auch ein bisschen radikalere literarische Profile. als aus, ich weiß es nicht mehr, aus Deutschland eben. Aber die Österreicher haben ein eigenes literarisches Instrumentarium. Das Instrumentarium hier besteht darum, keine Dialoge, keine langen Anekdoten, keine großen Charakterstudien, vieles also nicht. Es geht nie in die Breite, sondern es ist ein sehr reflektierender Erzählstil. Also es wird nicht ausgemalt, jetzt passiert das und dann passiert das, sondern es wird sozusagen die Essenz dessen, was gerade passiert oder was mit diesem Mensch los ist, auf einen Satz gebracht. Und jeder Satz ist unglaublich genau ausgeschnitten. Dann schafft man schon 4 Generationen auf 170 Seiten. Es ist ein Erzählstil, der leicht ins Essayistische geht, ja, aber trotzdem ist er ungemein anschaulich und plastisch, und Valerie Fritsch ist wirklich eine Meisterin der Metapher und des Bildes.
Muss man ja, wenn man sowas wie Schmerz beschreiben will, auch sein. Das ist ja nicht so einfach. Das merkt man ja selbst, wenn man zum Arzt geht und beschreiben soll, wo es einem wehtut. Da muss sie ja auch eine besondere Sprache dafür finden.
Ja, wobei das natürlich also ein ganz spannendes Kapitel ist, wie sie beschreibt, dass die Mutter, die Alma, Probleme hat, diesem Kind Emil zu sagen, du, es gibt etwas, das hast du nicht. Die anderen erleiden Schmerz. Wie macht man das eigentlich einem Kind klar? Und dann, er macht manchmal Weinen nach der Emil, wenn er die Treppe runterfiel, obwohl er es nicht gespürt hat. Das zum Beispiel ist eines der sehr eindrücklichen Bilder dieses tollen Romans.
Ursula Merz über den Roman Herzklappen von Jonsson und Jonsson von Valerie Fritsch. Erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag. 175 Seiten, kosten 22 Euro. Das geflügelte Pferd, der Pegasus, steht ja für die schöne Literatur, die Dichtung. Und wenn sich eine Buchhandlung dieses Tier in den Namen holt, ist das sicher auch als Programm zu verstehen. Seit fast 3 Jahrzehnten führt Sabine Braun die Geschäfte der Pegasus-Buchhandlung in Stuttgart-Möhringen. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Braun.
Guten Tag.
Sie führen ja, ich habe es gesagt, Sie seit 30 Jahren diese Buchhandlung. Konnte Sie denn da die Corona-Krise überhaupt erschüttern oder haben Sie nicht schon viel schlimmere Sachen erlebt in dieser langen Zeit?
Also wir haben schon viele, viele schlimme Sachen erlebt, aber ich muss Ihnen eins sagen, das war wirklich eine absolute Zeit, die mein Mann und ich geleistet haben, indem wir die Buchrecht von morgens bis abends aufrechterhalten haben. Also wir haben ausgeliefert, wir haben telefoniert, wir haben alles so gehandhabt, wie wenn die Buchhandlung offen wäre. Und es war sehr aufwendig, aber nur so haben wir überhaupt irgendwie Bücher verkaufen können. Und wir haben viele verkauft mit viel Empathie, mit viel Liebe. Und unsere Kunden sind uns sehr, 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 sehr treu. Das hat man derzeit auch gemerkt.
Sind Sie denn da selbst überhaupt zum Lesen gekommen? Oder wie sind Sie zu den 3 Büchern gekommen, die Sie uns heute empfehlen wollen?
Diese 3 Bücher habe ich schon vor der Corona-Zeit gelesen. Das eine ist schon in Frankreich seit 2 Jahren ein Bestseller, das ich vorstellen werde. Und das habe ich schon 2 Jahre im Visier und habe gehofft, dass es endlich mal übersetzt wird. Und die anderen 2 hatte ich schon als Leseexemplar vorher. Also ich war gerüstet und in der Corona-Zeit bin ich ganz sicher nicht zum Lesen gekommen. Nicht eine Zeile.
Also fangen wir mal mit dem Bestseller an. Das wirkliche Leben von Adeline Dieudonné. Hat 14 Literaturpreise bekommen, Ihrer Meinung nach offenbar zu Recht.
Ja, ich habe das schon verfolgt, wie gesagt, in Frankreich. Und der Name Dieudonné, von Gott gegeben, ist wirklich schon genau, was das Buch Ihnen versprechen wird. Legen Sie alles beiseite, was Sie bis jetzt vorgehabt haben an dem Tag, weil Sie werden durch das Buch durchgezogen werden. Sie können es nicht wegschlagen. Und nach der Lektüre dieses Buches müssen Sie erst einmal tief ausatmen.
Worum geht's denn, was einen da so spannend bei der Sache hält?
Letztendlich ist es ganz schnell erzählt, ein 10-jähriges Mädchen, das in einem Reihenhaus mit seinem Vater wohnt und einem kleinen Bruder, Gilles. Und diesen Gilles versucht sie immer zu behüten vor den Exzessen des Vaters. Und der Vater ist dem Alkohol und der Jagd verfallen. Man kann sich das alles genau vorstellen. Und schon am Anfang gibt es ein Ereignis, das wie ein Faustschlag bei Ihnen als Leser einschlägt. Und von diesem Moment an ist alles anders, als es vorher gewesen ist. Das Mädchen wächst heran, wird ein sehr selbstbewusstes Mädchen und kommt dadurch auch in den, ja, in den Kreis, ja, der Exzesse des Vaters. Und letztendlich ist dieses Buch ein Buch, das zeigt, dass dieses Mädchen sich selber zu einer Frau entwickelt, das allen Vicissitüde, also Wechselfällen des Lebens entgegenzustehen weiß. Und die Stille, die auf die Lektüre dieses Buches folgt, ist eine absolute Schockstarre. Ein wahres Kunstwerk.
Sie haben ja auch noch ein Buch aus dem englischsprachigen Raum ausgesucht von Benjamin Myers, Offene See. Das spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Worum geht's da?
Dieses Buch zeigt Ihnen die Möglichkeit eines Lebens. Letztendlich England 46 und ein junger Mann, 16-jährig, Robert, der nochmal, bevor er in der Tiefe der Erde versinkt, auf gut Deutsch, er wird unter Tag arbeiten, noch einmal die offene See sehen will. Und die offene See, die steht natürlich ja für die offene See des Lebens. Er wird sich auf Wanderschaft begeben und Sie gehen jetzt letztendlich als Leser mit ihm bis an die offene See, bis er eine völlig unkonventionelle ältere Dame kennenlernt mit dem Namen Dulci. Den Namen finde ich schon grandios gewählt. Und diese Dulci, die bringt ihm jetzt die wahren Seiten des Lebens bei. Ein Leben, in dem Freundschaft, Originalität, Leidenschaft, Freiheit, innere Zufriedenheit, vor allem Leben in der Natur, Glück, aber auch Schmerz immer anwesend sind. Und am Schluss kommen die Bienen wieder zurück.
Und dann haben wir noch einen richtigen Abenteuerroman, der nach Indien führt. Geschrieben hat es ein Deutscher, Christopher Klöble. Das Museum der Welt heißt dieser Roman.
Da muss ich dazu sagen, dass er zwar vom Namen her und ein Teil seines Lebens her Deutscher ist, aber er ist genauso Indier. Er hat eine Indierin geheiratet und lebt auch in Neu-Delhi die Hälfte vom Jahr. Und das erste Buch von ihm, das war seine Familiengeschichte. Und jetzt zu diesem Buch ist er durch seine Schwiegermutter gekommen, die ihm dieses Thema erzählt hat. Und er so von diesem Thema ergriffen war, dass er sofort einen Roman draus gemacht hat. Er entführt sie in das Indien, Himalaya des 19. Jahrhunderts. Es ist letztendlich ein spannender Abenteuerroman einer ganz einzigartigen Expedition, die eigentlich Humboldt ausführen hätte sollen und die er aber aufgrund seines Alters, die Indier haben ihn nicht mehr reingelassen, den Brüdern schlagentweiht. Und die hat es wirklich gegeben, es ist alles authentisch. Und diesen Roman erleben wir, und das ist das Einzige, was er erfunden hat, aus der Sicht eines kleinen Waisenjungen aus Bombay. Und dem werden sie jetzt atemlos folgen.
Also drei richtige Page-Turner, die Sie uns da ausgesucht haben. Sabine Braun, vielen Dank für diese Empfehlungen.
Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Sabine Braun war das hier im Fall, die Romane Das wirkliche Leben von Adeline Dieudonné, Offene See von Benjamin Mayer und Christopher Klöbles Abenteuerroman Das Museum der Welt.